Ja, es waren die heftigsten Wochen ihres Lebens gewesen. Erst der brutale Tod ihres Meisters und dann wenige Tage später die Nachricht erlebt. Ja, sie hatten ihn gesehen, aber das Leben, der Alltag ging ja trotzdem irgendwie weiter. Und die Bibel ist ehrlich, Glaube und Zweifel gehörten bei einigen wie siamesische Zwillinge zueinander. Dann war da seine Himmelfahrt gewesen, alles ein bisschen außerirdisch. Und wieder, sagt die Bibel, zweifelten einige. Und gleichzeitig der unglaubliche Zuspruch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und vielleicht hat mancher innerlich gefragt, ja, wie denn? Engel erschienen ihnen. Jetzt war Beten angesagt, gemeinsam in Jerusalem, dass sich diese unglaublichen Zusagen erfüllen. Und dann war es soweit, sie waren alle beisammen. Unglaublich viele Menschen waren zu dem Schavuot-Fest nach Jerusalem gekommen. Und was dann geschah, war wieder im gewissen Sinne außerirdisch. Brausen vom Himmel, Flammen auf ihren Köpfen. Urplötzlich wurden sie befähigt, diesen bunten im Tempel versammelten Gemisch von Menschen in ihren Muttersprachen das Evangelium zu predigen. Aufruhr unter den Leuten. Die Reaktion war von Faszination bis zum Spöttischen, die sind ja besoffen. Und dann hielt der Fischer aus Galiläa, das Großmaul, der Jesusverleugner, der wieder in den Dienst gerufene, eine Predigt, die seinem Namen endlich alle Ehre machte, seinem Namen der Fels. Und er brachte es in der Predigt auf den Punkt, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und König gemacht. Und 3000 Leute taten Buße, sie kamen zum Glauben, sie ließen sich taufen, sie empfingen den Heiligen Geist. Und es wurde der Geburtstag der Kirche Jesu Christi gefeiert, hin und her in den Häusern. Jerusalem erlebte Pfingsten und die Kraft des Heiligen Geistes auf ganz besondere Weise. Der Heilige Geist stellt eine Verbindung zwischen Gott und Mensch her und erneuert Menschen. Eine höchstpersönliche biografische Revolution, die 3000 Leute damals erlebten. Das alles wird uns in der Apostelgeschichte berichtet und dieses Buch ist 28 Kapitel lang, Abschnitte lang im Neuen Testament und es bezeugt, die Kraft des Heiligen Geistes ist nach wie vor real da und sie wird, ja, Menschen haben, so sagt Paulus es dann später, in Beweisung des Geistes und der Kraft, 1. Korinther 2, gepredigt. Kranke wurden gesund, manche empfingen die Gabe des Sprachengebets. Juden und Heiden bildeten eine Gemeinde, das war eine Revolution untereinander. Und sie wurden ja mit dem Heiligen Geist beschenkt, mit Gaben beschenkt. Paulus erläutert das später am Beispiel des Körpers und erklärt sozusagen die Charismen, die Gnadengaben des Heiligen Geistes auf diese Weise. Und das Neue Testament insgesamt, nicht nur die wenigen Abschnitte der Pfingstgeschichte, machen deutlich, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Und für Paulus ist ganz klar, Römer 8, wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht, der gehört nicht zu Gott, der ist nicht sein. Der Heilige Geist ist von Gott zugesagt, er bezeugt Jesus, er befähigt zum Dienst, er vertritt uns im Gebet, er ist Gott in uns. Wenn der Vater Gott über uns ist und Jesus, der Gott für uns ist, dann ist der Heilige Geist der Gott in uns. Und Paulus sagt ganz selbstverständlich, wisst ihr denn nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3. Nun ist es ja mitnichten so, dass die Jünger und andere Leute das erste Mal vom Heiligen Geist etwas an Pfingsten hörten. Wenn man im Neuen Testament liest, in dem Johannesevangelium zum Beispiel 3 Kapitel 14 bis 16, dann stellt man fest, dass da schon eine ganze Menge von dem zusammengefasst ist, was Jesus den Jüngern über den Heiligen Geist im Laufe seiner Wirksamkeit beigebracht hat. Da könnte man jetzt ganz verschiedene Aspekte herausgreifen, aber ich will einen Aspekt herausgreifen, der auch zum Text des Kolosserbriefes, den ich gleich noch lesen will, passt. Und ich will 3 Texte aus diesen 3 Kapiteln, 3 Verse aus Johannes 14 bis 16 lesen. Und das macht deutlich, warum es unter anderem den Heiligen Geist gibt, warum er zu uns gesandt ist. Der erste Text, Johannes 14, 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber an meiner Seite, den Heiligen Geist, schickt, wird er euch alles lehren und euch alles erklären, erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wenn doch der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Offensichtlich geht es also um Jesus. Der Heilige Geist erinnert an Jesus und macht Jesus wichtig, stellt ihn ins Rampenlicht. Der zweite Vers ist Johannes 15, 26. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird Zeugnis geben von mir. Also wieder, der Heilige Geist hat sozusagen keine eigene Agenda in diesem Sinne, sondern er ist dafür gegeben, dass Jesus ins Rampenlicht gerückt wird. Und schließlich Johannes 16, 13, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Also noch einmal, wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann kann man verschiedene Aspekte herausgreifen. Und all das wäre auch eine eigene Predigtreihe wert, da kann man viele, viele Dinge sagen. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt ist offensichtlich, seine Aufgabe ist es, Jesus ins Rampenlicht zu stellen, zu erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Und unter diesem Aspekt lese ich den Text, der heute für uns in der Kolosserreihe vorgesehen ist, nämlich Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das es uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gott, von Gnade erfüllt, aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was immer ihr auch tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken soll. Also es hat im Laufe meines pastoralen Lebens vielleicht so zwischen 5 und 10 Ehepaaren gegeben, die sich diesen Text gewünscht haben zu ihrer Trauung. So, weil man spürt, dass es schon herausfordernd, was hier steht. Das gelingt nicht mal so ähnlich, eben in Frieden miteinander zu leben und freundlich und demütig und sanftmütig miteinander umzugehen. Und da dachten sich die Ehepaare, es ist ganz gut, wenn uns da mal ein bisschen was ins Stammbuch geschrieben wird. Aber dieser Text hat mit Ehe eigentlich gar nichts zu tun. Und hier geht es nicht darum, dass zwei Leute, die sowieso schon ganz gut miteinander klarkommen, dass sozusagen noch die Sahne auf dem Kuchen jetzt gegeben wird und immer schön demütig, freundlich und sanftmütig sie miteinander sein sollen, sondern hier wird von uns gesprochen, von Gemeinde Jesu, von Leuten, die sehr unterschiedlich sind, die sich einander auch nicht unbedingt ausgesucht haben, die aber zusammengestellt sind und jetzt miteinander leben sollen und zwar nicht mit Ach und Krach und irgendwie, sondern die das ganz, ja, die, ich sag mal, mit Kompetenzen, die von Gott kommen, von durch ihn, durch Jesus, durch den Heiligen Geist gegeben sind, miteinander unterwegs sein sollen. Und ich dachte, wir schauen uns den Text mal etwas genauer an, auch immer vor dem Gesichtspunkt, Jesus soll wichtig gemacht werden. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Selbst wenn das nicht explizit an vielen Stellen steht, darum geht es. Jesus soll ins Rampenlicht gestellt werden. Also schauen wir uns das an. Vers 12. Da Gott euch erwählt hat, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wenn ihr die Luther-Übersetzung lest, dann wird da ein Bild verwandt, was Paulus an verschiedenen Stellen verwendet, was aber bei den neueren Übersetzungen vielleicht manchmal so ein bisschen ausgeblendet wird. Da heißt es nämlich, so zieht nun an, Also die Leute sollen das, was jetzt kommt, wie ein Kleidungsstück ansehen, wie die Kleidung an uns zu sehen ist und deutlich wird und sichtbar wird, so sollen wir das anziehen, nämlich Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Nun kann man sagen, puh, also das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Wenn man nochmal daran denkt, dass dieser Text ist oft ein Trautext gewesen, dann fällt mir das ja gegenüber meiner Ehepartnerin vielleicht schon schwer. Und es gelingt nicht immer. Wie denn erst gegenüber euch allen hier, ne? Diese unterschiedlichen Typen und so, die ihr alle ganz anders drauf seid und so demütig, freundlich und so Liebezeit, was ist denn das? Aber es geht anders los, was sind wir in Gottes Augen? Gott hat uns erwählt, heißt es. Und es ist nicht umgekehrt, nämlich wenn ihr euch anständig verhaltet, wenn ihr immer schön demütig, freundlich, sanftmütig und geduldig seid, dann erfüllt ihr irgendwie die Kriterien, die dann reichen, dass ihr zur Kirche Jesu Christi gehört, sondern es ist genau umgekehrt. Gott hat euch erwählt, Punkt. Und dann kommen die Konsequenzen, Step by Step, aber die Erwählung Gottes gilt. Ich kann und brauche sie mir nicht verdienen, sondern diese Kleidungstipps, die Paulus hier gibt, zieht nun an, Demut, Sanftmut und so weiter, die sind für Menschen da, die von denen gesagt wird, ihr gehört zu Gott, Gott hat euch erwählt, ihr seid seine Kinder. Das könnt ihr euch nicht verdienen, das braucht ihr euch nicht verdienen, das ist euch sozusagen gegeben. Und dann erinnert dieser Text, es geht ja um Jesus-like in dieser Predigt, das ist der Titel, erinnert dieser Text an einen Text, den manche von euch kennen, im Galater 5,22, wo die Früchte des Heiligen Geistes aufgezählt werden. Das ist das Bild, was Paulus da benutzt. Und dann geht es los. Die Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und ein paar habe ich jetzt vielleicht noch vergessen. Und das hat eine hohe Parallele zu diesem Text, wo Paulus sagt, das wirkt der Heilige Geist in euch. Das ist eine seiner Wirkungen, auch wenn das hier jetzt nicht ausdrücklich so miteinander verbunden wird. Aber es ist ganz schön herausfordernd. Und jetzt denk mal an die Gemeinde, zu der du gehörst, mögen ja auch Menschen hier sein, die als Gäste hier sind, die zu anderen Kirchen gehören. Und lass dir mal die Kernkompetenzen von dir als Christ sagen, die der Heilige Geist in deinem Leben zur Wirkung kommen lassen will. Die Kernkompetenzen. Erbarmen. Erbarmen benutzen wir fast nur noch im christlichen Sprachschatz, dieses Wort, nicht? Ich erbarme mich eines anderen. Das heißt, ich rechne ihm nicht an, was er vielleicht verkehrt gemacht hat. Er hat vielleicht Probleme in seinem Leben und ich wende mich ihm zu. Freundlichkeit, na gut, also das ist schon manchmal schwierig genug. Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung, es geht weiter. Das sind die Kernkompetenzen eines Christen. Das soll christliche Gemeinschaft ausmachen. Das soll etwas unter uns wachsen, was sozusagen durch den Heiligen Geist und dadurch, dass Jesus im Fokus ist, unter uns entstehen soll. Und immer bedenke, wenn dir das alles zu hoch ist und die Hürde viel zu hoch ist und du sagst, das schaffe ich sowieso nicht. Paulus würde sagen, denk dran, du verdienst dir nichts. Du bist bereits ein erwähltes Kind Gottes. Du bist bereits jemand, der zu Jesus gehört. Du bist, wie Paulus das ausdrückt, ein Heiliger. Das hat nichts mit dem Verständnis, was wir vielleicht überwiegend im katholischen Kontext haben, dass das so ganz, ganz besondere Leute sind, sondern Heilige sind nach dem neutestamentlichen Sprachgebrauch Menschen, die zu Gott gehören. Du bist ein Heiliger, du bist ein Geliebter oder eine Geliebte. Und dann geht's weiter mit den Kernkompetenzen des Christen, Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Also eigentlich ganz einfach, ne? Sehr klar formuliert, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Also jetzt nochmal an die 5 bis 10 Ehepaare, die diesen Text als Trautext, vielleicht sind auch übrigens welche hier, ich weiß das gar nicht so genau, habe ich nicht recherchiert, die diesen Text als Trautext genommen haben. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Je enger wir mit Menschen zusammenleben, desto höher ist ja auch die Verletzungsgefahr. Also wenn wir Leute, ich mache mir das immer so klar, im Verkehr einer mir den Vogel zeigt, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe und mir durchs offene Fenster du Idiot entgegenbrüllt, dann mag das nicht schön sein, aber den Typ kenne ich nicht und das Gleiche ist es vorbei und ich ärgere mich vielleicht einen kurzen Moment und das Leben geht weiter. Wenn aber zwei Menschen, die sehr eng zueinander gehören, diese Umgangstöne pflegen, dann wird es schwierig. Also je enger wir miteinander sind, desto höher ist die Verletzungsgefahr. Und Paulus sagt, ja, das kennt er. Kolosse war auch keine Versammlung der perfekten Heiligen, die das alles im FF drauf hatten, sondern er sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Und jetzt kommt wieder Fokus auf Jesus. Das war ja die Aufgabe des Heiligen Geistes. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Was hier so salopp und einfach dargestellt wird, das ist eigentlich der Grund oder die Begründung von jeder Art von christlicher Ethik. Also der Lehre vom, wie sollen wir eigentlich handeln, wie sollen wir eigentlich leben. Ethik, wie sieht das praktische Leben aus? Und das ist nicht einfach nur eine Riesenhürde, die ich nehmen muss, sondern da ist die Logik des Reiches Gottes ist die, der Herr hat euch vergeben, darum sollt auch ihr einander vergeben. Jesus ist euch mit Barmherzigkeit begegnet, darum sollt auch ihr einander barmherzig begegnen. Er hat Geduld mit dir und nimmt dich immer wieder neu an, darum sollst du auch anderen mit Geduld begegnen. Er ist liebevoll mit dir umgegangen, darum sollst du auch und so weiter. Also es ist nie sozusagen, dass ich hier irgendetwas erfüllen muss, damit ich zu ihm gehöre, sondern ich gehöre zu ihm, aber daraus soll dann auch die Praxis des Alltags sich ableiten. Also jede Form von christlicher Ethik ist eigentlich, liegt hierin begründet, dass Jesus sozusagen das zuvor schon gemacht hat, wozu wir aufgefordert werden. In der Theologie, wir haben das manchmal gesagt, wird hier von Indikativ und Imperativ geredet. Der Indikativ, du bist ein Kind Gottes, du bist ein erwähltes Kind Gottes, du bist eine Geliebte Gottes, du bist Tochter oder Sohn Gottes. Du kannst dir das nicht verdienen. Du bist es, weil Jesus in seiner Gnade und Güte dich angenommen hat. Und der Imperativ, nun lebe aber auch als jemand, der sozusagen aus dieser Gotteskindschaft, aus dieser erfahrenen Barmherzigkeit und Liebe heraus handelt. Du bist es, lebe auch entsprechend. Vers 14, wir gehen weiter und der Fokus wird wieder auf Jesus gerichtet, obwohl es direkt gar nicht dasteht. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in Einheit verbindet. Und die beiden, die vorne vor dem Altar sitzen, nicken beifällig und lächeln sich aus dem Augenwinkel an. Das Wichtigste aber ist die Liebe, sie soll uns verbinden. Herr Paulus würde sagen, gut und schön, euch beide gilt das auch. Aber es gilt auch den Griechen und den Juden in der Gemeinde, die von einen ganz anderen Background haben. Es geht auch denen, die sozusagen gesellschaftlich so weit auseinander waren, wie man weiter gar nicht auseinander sein konnte. Euch gilt das ganz genauso. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Und ich habe gesagt, es ist von Jesus nicht ausdrücklich die Rede. Aber die Leute wussten natürlich, alle Evangelisten berichten das, wie ein Pharisäer zu Jesus kommt und sagt, sag mir bitte das wichtigste Gebot. Und das ist ja so eine Fangfrage oder eine theologisch nicht so ganz einfache Frage. Es gibt sowieso nur 10 Gebote, wenn man es mal, es gibt mehr Gebote, ne? Aber wenn man es mal auf diesen berühmten Dekalog, die 10 Gebote beschränkt. Und jetzt kommt noch einer und sagt, sag mir mal, was das Wichtigste daraus ist. Ne? Und ich sage, ja, vielleicht dies oder jenes, dann sagen, ja, sind die anderen denn nicht so wichtig? Also da kann man ja diskutieren und kann alle möglichen Dinge sich miteinander überlegen. Aber Jesus lässt sich auf diese Fragestellung ein und er antwortet diesem Mann, das wichtigste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben, über alles, mit aller Kraft, alles, was in dir steckt, dein ganzes Sehnen und Wollen und was du so in deinem Körper und in deiner Seele und in deinem Geist hast, fokussiert auf Gott, ihn zu lieben, das ist das Wichtigste und das andere ist ihm gleich. Diese beiden Gebote sind nie auseinander zu definieren, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das wusste sicher auch ein Paulus, obwohl er Jesus zu Lebzeiten noch gar nicht begegnet ist. Aber das war offensichtlich, was alle Evangelisten im Neuen Testament aufgenommen haben. Und deswegen kommt Paulus hier und sagt, euch, die ihr sozusagen aus unterschiedlichen Hintergründen kommt, die ihr Juden seid und Heiden wart und jetzt alle zu Christus gehört, euch soll gesagt sein, ihr sollt einander in Liebe begegnen. Das ist das Wichtigste. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Und wiederum, auch wenn es nicht explizit formuliert wird, Jesus und das, was er gesagt hat, wird ins Rampenlicht gestellt. Vers 15. Eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn die Glieder des einen Leibes, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, in Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Also er wünscht den Menschen in der Gemeinde, den unterschiedlichen Typen, dass sie in Frieden, der von Christus kommt, Jesus im Rampenlicht, in Frieden miteinander leben. Als Glieder dieses einen Leibes sind wir alle berufen, im Frieden miteinander zu leben, und seid immer dankbar. Der letzte Vers könnte von Clemens kommen, aber er steht trotzdem schon im Neuen Testament. Also Lebensqualität. In Frieden miteinander leben ist Lebensqualität. Und jeder, wenn wir heute diesen Satz sagen, wenn wir den vor 2 Jahren gesagt hätten, hätten auch alle zugestimmt. Aber wenn wir heute diesen Satz sagen, dann haben wir Bilder im Kopf, wo vor unserer Haustür sozusagen Menschen dahingemordet werden und Menschen in einem unfassbaren Weise mit ihrem Leben durchgerüttelt und durchgeschüttelt werden und viele eben nicht mehr leben, wie wir es uns das in Europa nie gedacht hätten. Aber in Frieden miteinander leben und nicht nur im Großen, da auch, sondern auch im Kleinen, im Familiären, im Persönlichen, das ist echte Lebensqualität. Und Paulus hätte diese Sätze ja vielleicht nicht gesagt, wenn er nicht gespürt hätte, dass es in der Gemeinde in Kolosse oder wenn er davon gehört hätte, er war ja selber gar nicht immer da, eben da auch eine ganze Menge Probleme gab. Dass es eben nicht so einfach war, miteinander klarzukommen. Und das ist eine selbstverständliche Erfahrung von so vielen Menschen über alle Zeiten gewesen, dass wir die Tatsache alleine, dass wir Christen sind, heißt noch nicht, dass alles easy ist und keine Probleme miteinander da sind und so weiter, sondern das muss erkämpft werden, das muss erarbeitet werden und immer auf der Basis Jesus in den Fokus rücken und sagen, er hat für den Frieden gesorgt. Zu den Ephesern kann Paulus sagen, er ist unser Friede, er ist sozusagen die Basis. Wenn ich Jesus und sein Leben anschaue, dann sage ich, er ist der, der Frieden gemacht hat zwischen Menschen, die sonst vielleicht gar nicht miteinander klarkommen. Und schließlich der vorletzte gelesene Vers, Vers 16, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Also wir waren gestartet und hatten gesagt, Jesus ist im Fokus und der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus wichtig zu machen, Jesus ins Rampenlicht zu stellen. Und hier sagt Paulus, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise und so weiter. Also es geht darum, dass er sozusagen in unserem Leben der Maßstab ist, dass er die Basis ist, dass wir uns immer wieder an dem orientieren, was Jesus gesagt und getan hat. What would Jesus do? WWJD, hier läuft irgendwie jemand mit einem T-Shirt oder mit einem Sweatshirt mit diesem allseits bekannten Aufdruck rum. Diese Grundfrage, was würde Jesus denn tun? In der Situation, die mich stresst, in der Situation, wo ich mit jemandem nicht so gut klarkomme, in der Situation, wo ich mir die Halsschlagader quillt oder wie auch immer, was würde Jesus denn tun? Diese Frage sollte man sich immer wieder stellen. Gib den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Wie geht das im Alltag? Ja, man muss sie schon lesen und man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Da ist uns Wort Gottes ja mitgegeben in vielfacher und toller Weise. Also Jesus sozusagen in meinem Herzen Raum geben, das hat damit zu tun, dass ich seine Worte verinnerliche. Und schließlich Vers 17, und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Also es gibt ja hier ein paar Leute, die enge Verbindungen zu US-amerikanischen Christen haben, und fast jedes Gebet, was öffentlich in den USA gesprochen wird, das wird beschlossen, das machen manche von uns, aber nicht alle. Also wenn überhaupt, dann ja nur in Deutsch. Was heißt nur in Deutsch und nicht in Englisch? Aber im Englischen hat man das dann oft, I pray this in the name of Jesus, or our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, oder wie auch immer. Das ist so ein Gebetsformel, nenne ich sie jetzt mal, die ganz viele Leute dort benutzen. Aber jeder von uns weiß, man kann Dinge formal werden lassen und sie nicht mehr von Herzen meinen. Das will ich niemandem unterstellen, der diese Gebetsformel benutzt. Und deswegen fragen, was bedeutet das denn, wenn Paulus hier sagt, dass alles, was auch immer wir tun oder sagen, im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, geschehen soll. Was bedeutet das? Ich glaube, dass diese im Namen von Jesus kann 3 Aspekte beinhalten. Und die kennt ihr irgendwie alle auch. Das erste ist, im Namen von kann heißen, dass ich jemanden repräsentiere. Der ist nicht da, aber ich bin sozusagen Repräsentant dieser Person. Als Christen repräsentieren wir Jesus in dieser Welt. Paulus sagt das mal zu den Korinthern. Er sagt, ihr seid Botschafter sozusagen Christi und bittet an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Na klar, ist Jesus da, aber er ist in dem Sinne nicht anfassbar, nicht für meine irdischen Augen sichtbar. Ich repräsentiere ihn, das bedeutet oder ist ein Aspekt dieses im Namen von Jesus. Also wenn Leute mein Leben, mein Reden, die Art, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter sehen, entdecken sie wenigstens ein klein bisschen was von Jesus oder sagen sie, ja, Freund, da hast du noch eine Menge zu lernen, hast du selbst nicht verstanden, worüber du redest. Das Zweite, es kann heißen, dass ich mich mit jemandem identifiziere im Namen von. Also als Christ gehöre ich zu Jesus. Ich liebe ihn und ich lebe als ein Mensch, der zu Jesus gehört und so reden und handeln möchte, dass sozusagen etwas von Jesus da sichtbar wird. Ich identifiziere mich mit ihm, mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er getan hat. Und der dritte Aspekt dieses im Namen von kann heißen, dass ich für jemanden handle. Wenn ich also auf die Bank gehe und Geld abhebe für einen anderen, dann darf ich das nur tun und kann das auch nur tun, wenn dieser andere mir die Vollmacht dazu gegeben hat. Was weiß ich, Eltern, alt gewordene Eltern geben ihren Kindern solche Vollmachten oder. Die Autorität und die Kraft, das zu tun, die gibt mir derjenige, in dessen Namen ich handle. So, jetzt nehmen wir diesen Aspekt noch einmal auf den Vers, diese drei Aspekte auf den Vers. Alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Du repräsentierst Jesus in dieser Welt. Das war der erste Aspekt. Und an deinem Leben soll wenigstens ein klein bisschen, vollkommen werden wir das nie hinkriegen, aber wenigstens ein klein bisschen von dem sichtbar werden, was Jesus für dich bedeutet und was er getan hat. Darum wird von Freundlichkeit, von Demut, von Sanftmut und so weiter in diesem Text geredet. Und es soll zweitens deutlich machen, du identifizierst dich mit ihm. Jesus ist nicht irgendjemand für dich, nicht irgendeiner, sondern er ist der Herr, ist er der, dem wir mit ganzem Herzen dienen und den wir lieben und den wir nachfolgen wollen. Ich identifiziere mich mit ihm. Und das Letzte, das ist ja noch ein sehr interessanter Aspekt, ich handle für jemanden. Jesus gibt uns den Auftrag, in seinem Namen zu handeln, zum Beispiel zu beten. Also die Jünger werden gesandt, sie sollen im Namen Jesu bestimmte Dinge tun, böse Geister austreiben und so weiter, Kranken die Hände auflegen und es soll besser mit ihnen werden, steht in dem berühmten Vers in Jakobus 5. Also wir werden beauftragt sozusagen und bevollmächtigt, im Namen Jesu zu handeln. Kehren wir zurück zum Anfang. Wir hatten gesagt, der Heilige Geist ist gegeben, unter anderem deswegen gegeben, dass der Fokus auf Jesus gelegt wird, dass Jesus ins Rampenlicht gestellt wird und dass die Mitte unseres Glaubens, Jesus Christus, das, was er für uns getan hat, auch bei uns sozusagen in meinem Leben die Mitte ist. Und insofern ist diese Zusammenfassung, alles, was ihr immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus Christus geschehen, eine schöne Zusammenfassung auch dieses Gedankens. Du repräsentierst ihn in dieser Welt, den Herrn Jesus Christus. Du sollst dich mit ihm identifizieren, den Herrn Jesus Christus. Und er gibt dir den Auftrag zu handeln, der Herr Jesus Christus. Insofern wünsche ich uns gesegnete Pfingsten in dem Sinne, dass Jesus im Rampenlicht steht in unserem Leben, durch das, was wir tun und durch das, was wir sagen. Und dass der Fokus auf ihn gerichtet wird und sein Name groß wird. Er, wie das so schön in dem einen Johannesvers, den wir vorhin gelesen haben, schon gesagt wird, dass er verherrlicht wird. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gesagt hast, du lässt uns nicht als Waisen zurück, als Leute, die alleine gelassen sind, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, woran sie sich orientieren sollen, sondern du gibst uns den Tröster, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten soll. Und dass der Heilige Geist uns an das erinnert, an das Zentrale, an Jesus erinnert, das ist eine seiner Hauptaufgaben. Und das geschieht auch in Texten wie diesen, wo uns gesagt wird, dass wir vergeben sollen, weil Jesus uns vergeben hat. Wo wo uns gesagt wird, dass die Liebe das Wichtigste ist, weil Jesus auf diese Frage, was denn das wichtigste Gebot hat, sich festgelegt hat, dass Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben die zentralen Gebote sind. Wo uns gesagt wird, dass der Friede, der von Christus kommt, Auswirkung haben soll nach rechts und links in unserem Lebensumfeld und wir in seinem Namen unterwegs sein sollen. In diesem Sinne, Jesus, lass uns Menschen sein, die dich im Fokus haben, deren Leben dich ins Rampenlicht stellt, sowohl in dem, was wir tun, als in dem, was wir reden, und dass du sozusagen groß wirst und sichtbar wirst und ja, eine Faszination ausübst für Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil sie uns begegnen. Und wir, schon wenn man das so ausspricht, merken wir, wie hoch dieser Anspruch ist. Und deswegen danke ich dir, dass vor allem anderen gilt, wir sind von dir erwählt. Wir sind von dir als Söhne und Töchter berufen. Wir sind von dir als deine Kinder aufgenommen, die große Familie Gottes sind, das Reich Gottes. Das können und brauchen wir nicht, uns zu verdienen, sondern das ist dein Geschenk an uns. So lass uns als Menschen leben, die ja, den Heiligen Geist immer wieder einladen, in ihrem Leben Auswirkungen zu haben, damit du im Rampenlicht stehst. Amen.